Heute ist Karfreitag. Wir denken an den Tod Jesu für uns am Kreuz, an sein Leben und Sterben, sein Leiden und Sterben. Irgendwie ein komischer Tag, ein Tag, den man nicht so richtig greifen kann, wo man sich nicht freuen kann, wo man sich nicht freuen sollte. In Deutschland ist es immer noch so, Tanzveranstaltungen, öffentliche, sind verboten an Karfreitag, weil das ist ein Tag, an dem man sich nicht freuen sollte. Kara, von dem das Karfreitag herkommt, ist althochdeutsch und bedeutet Klage, Kummer oder Trauer. Karfreitag, ein trauriger, ein kummervoller Tag. Am Karfreitag vor etwas mehr als 2000 Jahren sah es so aus, als wäre mit Jesus am Kreuz die Hoffnung auf Gott gestorben. Offensichtlich hatte Gott ja nicht die Macht, den Tod seines Sohnes am Kreuz zu verhindern. Er hat es nicht getan, jedenfalls. Und was bedeutet das? Er kann es nicht. So sah es aus. Wir leben heute in einer Zeit, in der es nicht mehr in ist, Macht zu haben oder Macht auszuüben. Das ist ganz klar negativ betont, das Wort Macht. Wer Macht hat, der wird sie auch missbrauchen. Das ist doch klar. Vielleicht fällt es uns auch so schwer, Macht zu akzeptieren, weil wir alle irgendwie in unserem Leben Erfahrungen gemacht haben, wie es ist, wie es sich anfühlt, machtlos zu sein, selber nichts tun zu können. Vielleicht machtlos gegenüber Vorgesetzten, die dir deine Entlassung verkündigen. Kennt ihr das? Ich kenn's. Machtlos gegenüber einer Krankheit, die dich belastet, die dich schwer belastet. Kennt ihr das? Machtlos in einer Beziehung, in der du nicht wertgeschätzt wirst, in der du runtergemacht wirst, in der dich dein Partner vielleicht sogar verlässt und du weißt nicht, was du tun sollst, was du tun kannst. Machtlos. Kennst du das? Machtlos gegenüber dem Lehrer, der dich niedermacht oder dem Professor in der Uni, der nichts von dir hält. Und du kannst machen, was du willst. Du bist machtlos. Kennt ihr das? Ich kenne das. Machtlos, wenn das Böse zu gewinnen scheint. Machtlos gegenüber Umständen, die sich einfach deiner Kontrolle entziehen, die deine Fähigkeiten zur Bewältigung dieser Situation übersteigen. Du kannst deinem Lehrer nicht beibringen, warum du eine bessere Note haben solltest, wenn er nicht will. Er hat die Macht. Du kannst deinem Chef nicht sagen, ich sollte aber bleiben, wenn er sagt, wir wollen, dass du gehst. Du hast die Macht nicht. Ich glaube, dass alle Menschen solche Erfahrungen machen. Erfahrungen der Machtlosigkeit, Erfahrungen des unter der Macht von anderen Leiden. Da hilft nur noch beten, oder? Das ist doch so eine der typischen Situationen, wo wir sagen, jetzt habe ich alles getan, was ich tun konnte, jetzt kannst du noch du helfen, Gott. Jetzt hilft nur noch beten. Es gibt diesen Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, aber ich kann mir ja nicht mehr selber helfen, also bitte Gott, jetzt mach du deinen Job. Spätestens dann, wenn ich erkenne, dass ich hilflos bin, fange ich an zu beten. Kennt ihr das? Wenn du merkst, jetzt ist aus mit meinen Möglichkeiten, jetzt ist aus mit meiner Kraft, ich kann nicht mehr, dann fange ich an zu beten. Dann suche ich eine Hoffnung, die nicht in mir ist, sondern die außerhalb von mir ist. Etwas Größeres. Jemand, der Macht hat, aber der sie zum Guten einsetzen will, für mich. Aber welche Macht hat denn dieser Gott, der offensichtlich seinen Sohn sterben lässt am Kreuz, hat er tatsächlich die Macht zu helfen und zu retten? Als Pilatus keine Schuld an Jesus fand und seine Hände in Unschuld wusch, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, da stellte er Jesus vor das Volk und sagte, ich finde keine Schuld an dem, ich würde ihn gerne freilassen. Aber die riefen alle, kreuzigt ihn. Und er sagte, okay, nehmen wir Barabbas, ein Mörder, einer, der ein Mordkomplott angezettelt hat, ein wirklich böser Mensch. Er sagt, sucht euch aus, wen ich freilassen soll. Barabbas oder Jesus? Und die Leute rufen, Barabbas, gib Barabbas frei. Warum verhindert Gott das nicht? Das war doch jetzt die Chance, nochmal zu verhindern, dass Jesus stirbt. Warum greift Gott nicht ein? Als Jesus geschlagen wurde, gefoltert wurde, gegeißelt, sagt die Bibel, als er beleidigt wurde, angespuckt, verhöhnt, niedergemacht, körperlich und seelisch, Gott griff nicht ein. Reichte seine Macht nicht aus? Wollte er nicht? Oder hat er geschlafen? Und jetzt auf Golgatha, auf der Schädelstätte, dem Ort, an dem die Römer ihre Verbrecher kreuzigten, würde da Gottes Macht reichen? Würde da Gottes Macht endlich kommen und sichtbar werden? Und würde er Jesus retten, sodass es alle sehen und sagen, boah, da ist echt Gott jetzt am Wirken. Da handelt er endlich. Da kann man ihn erkennen, das ist ein mächtiger Gott. Der kann retten, der kann helfen. Würde Gott es tun? Ich lese euch mal den heutigen Predigttext vor in seiner Gesamtheit und dann später nochmal in den einzelnen Abschnitten. Lukas Kapitel 23, ab Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte? Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an. Und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die Bibel ist sehr zurückhaltend mit Einzelheiten über die Kreuzigung. Sie beschreibt nicht, wie die Nägel in die Hände geschlagen wurden, wie das Kreuz aufgerichtet wurde, wie schmerzhaft das war, da zu hängen, wie man immer weniger Luft bekommen hat. All das wird nicht erzählt. Es ist nicht wie in diesem Film Die Passion Christi, vielleicht kennt ihr den, habt den gesehen, wo das in allen Einzelheiten ausgewälzt wird, wie blutrünstig dieses Geschehen war. Aber die Bibel konzentriert sich auf das, was geschieht und auf das, was die Beteiligten miteinander sprechen. Die Bibel ist immer an Beziehung interessiert, an Beziehung zwischen Menschen und an Beziehung zwischen Menschen und Gott. Ich lese euch nochmal die ersten drei Verse vor. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Bevor all das geschieht, wird in der Bibel schon immer wieder auf das Kreuz, auf dieses Geschehen hingewiesen. Da gibt es in den Psalmen, uralten Büchern, Gebeten, da gibt es eine Prophezeiung, die heißt, dass man über die Kleider das Los werfen wird. Und hier wird das erfüllt, viel, viel später. Es wird darauf hingewiesen in der Bibel, dass Jesus unter die Verbrecher gerechnet wird, dass er behandelt wird wie einer von ihnen. Und hier wird es erfüllt. Menschen, die diese Texte gelesen haben später und gehört haben, die konnten eine Verbindung herstellen zu dem, was im Alten Testament steht und merkten, Gott hat doch noch nicht alles aus seiner Hand verloren. Gott hat es noch im Griff irgendwie. Gott ist immer noch der Handelnde. Er weiß, was geschieht. Lukas erzählt hier, dass Jesus mit zwei Verbrechern gemeinsam gekreuzigt wird. Und wahrscheinlich waren das sogar zwei Leute, die mit diesem Barabbas gemeinsam unterwegs waren. Zwei Mörder wie er und Barabbas, der Anführer dieser Gruppe war, der sollte eigentlich in der Mitte hängen und die beiden anderen neben ihm. Mörder am Kreuz, Mörder, die zu Recht für das, was sie getan haben, bestraft werden. Aber jetzt hängt Jesus hier in der Mitte, da wo Barabbas hängen sollte. Und Barabbas ist frei. Aber Jesus ist jetzt der, der das selber auch lebt, was er in der Bergpredigt zum Beispiel gesagt hat: Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Er bittet für seine Feinde, er bittet für die, die ihn gerade kreuzigen. Er bittet für die, die ihn verraten haben. Er bittet für die, die gerufen haben, kreuzigt ihn. Er bittet für die Römer, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube auch, sie wussten es wirklich nicht, wen sie da kreuzigen. Geistlich diese Wahrheit zu begreifen, da stirbt der Sohn Gottes, diese Erkenntnis hatten die Leute damals nicht. Das wussten sie nicht. War das deshalb zu entschuldigen, was sie taten? Das kann nur Gott entscheiden. Aber Jesus hat darum gebeten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde es auch wichtig, dass Jesus an dieser Stelle sagt: Vater. Er hat in dieser ganzen Zeit nicht die Verbindung verloren zu seinem Vater. Sein Vater hat ihn damals beauftragt, auf diese Welt zu kommen, als Kind geboren zu werden. Sein Vater hat ihn damals geschickt und Jesus hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen, sagt die Bibel, und ist Mensch geworden, Mensch wie wir. Und jetzt leidet er, wie wir in unseren schlimmsten Vorstellungen. Er ist Mensch geworden, wie wir. Jesus war ganzer Mensch. Aber er war auch Gottes Sohn, der diese Beziehung zum Vater halten wollte. An einer anderen Stelle heißt es dann, als Jesus stirbt am Kreuz, sind mit seinen letzten Worten: Vater, warum hast du mich verlassen? Auch darin merkst du, dass Jesus diese Beziehung halten wollte zum Vater im Himmel. Und er merkte die Sünde, die er jetzt auf sich nimmt, all das Versagen, all unsere Schuld, das trennt ihn von seinem Vater im Himmel. Das war wahrscheinlich der größte Schmerz, den Jesus überhaupt hatte am Kreuz. Viel größer als die körperlichen Schmerzen war diese Erkenntnis, mein Vater hat mich verlassen. Ich bin getrennt von meinem Vater, mit dem zusammen ich diese Welt geschaffen habe. Vor was weiß ich wie vielen Jahren. Ich bin getrennt aus dieser ewigen Beziehung, die ich immer hatte mit meinem Vater im Himmel. Unser Text geht weiter. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Das Volk, die führenden Männer und die Soldaten stehen dabei, schauen sich das Leiden an und verspotten Jesus. Hilf dir doch selbst, Jesus. Hilf dir doch selbst. Du bist doch der König der Juden. Du bist doch der, der ständig Wunder getan hat. Du bist doch der, der sogar Tote vom Leben auferweckt hat. Und jetzt ist es vorbei mit deiner Macht, oder? Hilf dir doch selbst, damit wir dir glauben, wenn das du der Messias bist. Du hast doch gesagt, Gott hat dich gesandt. Und nu? Beweise das doch, dann glauben wir. Zeig es uns doch, dann glauben wir. Aber es passiert nichts. Von dieser Macht Gottes ist so gar nichts zu spüren. Lohnt es sich wirklich, diesen Gott um Hilfe zu bitten, der so offensichtlich nicht reagiert, der so offensichtlich nicht handelt? Dietrich Bonhoeffer hat, bevor er im Gefängnis, im KZ starb, ein Gedicht geschrieben, aus dem ich einige Verse zitieren möchte. Wahrscheinlich hatte er den eigenen Tod auch schon vor Augen, als er das schrieb. Die erste Strophe lautet so: Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, Christen und Heiden. Davon habe ich schon erzählt. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann gehen wir zu diesem Gott und sagen, hilf uns doch. Hilf uns doch in unserem Unglück, hilf uns doch, dass wir jetzt genug zu essen haben, dass wir Arbeit haben, dass wir Wohnung haben für unsere Bedürfnisse. Herr, hilf uns doch. Und es ist total menschlich. So mache ich das auch. So hat Jesus ja seine Jünger gelehrt, ja, unser tägliches Brot gib uns heute. So sollen wir beten. Aber wenn dann scheinbar nichts passiert, wenn es dann scheinbar nicht reicht, wenn die Bomben auf Mariupol und Charkiw und Kiew weiterfallen, was ist denn dann? Hat Gott nicht die Macht? Will er nicht? Wenn ich von Gott etwas spüren will, dann muss er doch auch handeln, dann muss ich ihn doch erkennen können, oder nicht? Wie soll ich sonst an ihm festhalten? Wie soll ich sonst hoffen, dass Gott eingreifen kann, dass er die Macht hat, Dinge zu verändern? Jesus hilft dir doch selbst. Aber Jesus hilft sich nicht selbst. Als könnte er nichts mehr tun, nichts als leiden und das auszuhalten. Die zweite Strophe des Gedichts von Dietrich Bonhoeffer geht so: Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, in Gottes Not. Und sie sehen Jesus, wie er die Sünde trägt, wie schwach er ist und dass er kurz vor dem Tod ist. Ist doch nicht auszuhalten, oder? Gott greift nicht ein, Gott lässt das zu. Gott nutzt seine Macht nicht. Warum? Kaum auszuhalten. Könnt ihr damit was anfangen, zu Gott gehen in seiner Not? Zu Gott gehen in meiner Not? Das haben wir jetzt durch, das tun wir. Aber zu Gott gehen in seiner Not? Dadurch, dass Jesus das alles auf sich genommen hat, dadurch, dass Jesus selber Mensch geworden ist, dadurch, dass er selber gelitten hat, verspottet wurde, geschlagen wurde, herausgefordert wurde, beleidigt wurde, glaube ich, dass er mich versteht und dass er dich versteht, wenn du zu ihm kommst in seiner Not und wenn du sagst, ich werde verspottet, ich werde unterdrückt, ich werde geschlagen, ich werde verletzt, jemand will meinen Tod. Dann sagt Jesus, ich verstehe dich. Ich war in der gleichen Situation. Ich war Mensch wie du. Ich weiß, wie es dir geht. Komm zu mir in meiner Not, mit deiner Not. Komm zu mir, sagt Jesus, in meiner Not, mit deiner Not. Jesus ist der, der mich versteht. Unser Text geht weiter. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Das ist schon zum dritten Mal die Aufforderung: Hilf dir selbst. Hilf dir doch selbst, Jesus. Das haben die Soldaten gesagt, das haben die führenden Männer gesagt und jetzt sagen das sogar die beiden, die mit ihm gekreuzigt werden. Hilf dir doch selbst. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zurecht bestraft, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auf einmal kommt hier ein neuer Ton, nicht durch diesen ersten Verbrecher, aber durch den zweiten. Er sagt: Wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er erkennt, dass er es verdient hat, da zu hängen, bestraft zu werden und zu sterben. Für seine Verbrechen, für seine Sünden. Wie geht es uns, wenn wir uns das vorstellen, dass wir am Kreuz hängen sollten, dass wir sterben sollten für unsere Sünden, für das, was wir falsch gemacht haben, für das, was wir verbockt haben, für die Momente, wo wir gesagt haben: Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich will selber über mein Leben bestimmen. Ich bin Gott. Ich entscheide selbst. Glauben wir das noch, dass wir eigentlich den Tod verdient hätten? Die ewige Trennung von Gott? Weil wir sagen, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, Gott. Lass uns in Ruhe. Wir wissen selbst, was gut für uns ist, was richtig und was falsch ist. Lass uns in Ruhe. Wir sind von Gott entfremdet. Das ist unsere Ausgangssituation. Wir sind von Gott getrennt durch unsere Sünde. Wir brauchen Versöhnung. Wir brauchen es, dass wir zusammenkommen von zwei unterschiedlichen Seiten und uns begegnen und uns versöhnen. Und wir als Menschen kriegen das nicht hin. Wir schaffen es nicht, diese Entfernung zu überbrücken zu diesem ewigen, großen, heiligen Gott. Das haben Menschen schon immer versucht, das haben sie im Garten Eden versucht, ja, als die Schlange sagte, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr ihm nicht gehorcht. Und was sind wir Menschen? Wir fallen natürlich drauf rein. Wir bauen den Turmbau zu Babel, weil wir denken, wir bauen einen Turm bis in den Himmel und dann haben wir einen Namen. Nicht Gott, aber wir haben dann einen Namen. Wir sind King, wir sind König, wir haben das geschafft. Aber wir schaffen das alles nicht. Wir schaffen es nicht, zu Gott zu kommen. Nur Gott kann zu uns kommen. Und das hat er getan. Das hat Jesus an Weihnachten getan. Und jetzt an Karfreitag erfüllt er das Ziel seines Lebens, nämlich für uns zu sterben, Versöhnung zu schaffen, etwas herzustellen, was verloren gegangen ist. Dieser eine Verbrecher am Kreuz hatte eine Sündenerkenntnis über sein eigenes Leben. Und diese Sündenerkenntnis, verbunden mit dem nächsten Schritt, hat ihn gerettet. Sein nächster Schritt war Gotteserkenntnis. Gotteserkenntnis. Er ist nicht dabei stehen geblieben, dass er sagte, ich bin ein Sünder. Er sagte über Jesus, der hat nichts Unrechtes getan. Der hat nichts getan, warum er hier hängen sollte. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Er hat erkannt, dass Jesus ohne Sünde ist. Und er hat erkannt, dass neben ihm der König gekreuzigt wird. Der König über ein ewiges Reich. Der König über ein Reich, das noch kommt. Das so viel größer ist als das weltliche Reich, in dem er lebt. In dieser Machtlosigkeit, die Jesus da demonstriert, wird er erkannt als der König eines ewigen Reiches, der gekreuzigte König. Und das führt dazu, dass dieser Verbrecher sagt, denke an mich, bitte sei mir gnädig, bitte erbarm dich über mich. Diese Sündenerkenntnis und die Gotteserkenntnis führt dazu, dass er Jesus wieder alles zutraut. Dass er Jesus zutraut, dass er ihn retten kann. Dass er ihn wirklich ewig retten kann. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst als König. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist der gekreuzigte König. Jesus ist der König des ewigen Reiches Gottes. Jesus ist derjenige, der sagen kann, du wirst mit mir in meinem Reich sein, im Paradies. Du wirst mit mir zusammen bei Gott sein. Diese Macht hat Jesus. Diese Macht hat der gekreuzigte König. Die dritte Strophe des Gedichts von Dietrich Bonhoeffer heißt: Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Die gute Nachricht heißt nicht nur, Gott liebt dich. Die gute Nachricht macht nur Sinn mit einer schlechten Nachricht. Die schlechte Nachricht heißt, du bist verloren. Und die gute Nachricht heißt, Jesus liebt dich und will dich retten. Die gute Nachricht alleine macht keinen Sinn. Wenn du nicht verloren bist, muss dich niemand retten. Wenn du keine Sünde hast, muss dir nicht vergeben werden. Wenn du nicht weit weg bist von Gott, muss Gott sich nicht zu dir auf den Weg machen. Die gute Nachricht entfaltet ihre Kraft durch die Ausgangsbasis der schlechten Nachricht. Aber das ist auch das Urteil Gottes über unser Leben ohne ihn, ohne Gott. Die schlechte Nachricht ist, wir sind verloren. Die schlechte Nachricht ist, wir haben es verdient zu sterben. Die gute Nachricht ist, Gott sagt, ich tue das für dich. Ich tue das für dich, Barabbas. Ich tue das für dich, Reinhard. Er tut es für mich, Uwe. Für mich und für dich. Nur durch diesen Jesus gibt es Vergebung, gibt es Rettung, gibt es Versöhnung, gibt es Erlösung, gibt es Frieden mit Gott. Und das auf ewig, für alle Zeiten, für immer. Und diesen Jesus verkündigen wir, von diesem Jesus reden wir in dieser Gemeinde. Deswegen kommt dieser Name so häufig, weil wir es nicht lassen können, von diesem Jesus zu reden und von dem zu erzählen, was er in unserem Leben getan hat, welche Hoffnung er uns gegeben hat, dieser gekreuzigte König. Wir wissen es heute von Ostern her, dass er nicht tot geblieben ist, dass er auferstanden ist. Aber seine Macht hat er gezeigt am Kreuz, als er auf seine Macht verzichtet hat. Wegen uns. Ich habe eben gesagt, Kar aus dem Althochdeutschen bedeutet Trauer, Kummer. Luther hat einen neuen Aspekt reingebracht. Kar im Lateinischen Carus, das bedeutet lieb, gut oder teuer. Dieser Karfreitag war der Tag, an dem Gott den Preis bezahlt hat. Es war ein teurer Preis, um uns zu retten. Und dieser Karfreitag ist ein guter Freitag, weil er unsere Rettung bedeutet. Ich zeige euch mal eine Karikatur. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich kann es jetzt gerade auch nicht so gut lesen. Aber sinngemäß reden sie da, die beiden, über den Good Friday. Im englischen Sprachraum, im angelsächsischen Sprachraum bedeutet Good Friday Karfreitag, der gute Freitag. Im Niederländischen heißt es auch so, guter Freitag. Warum? Weil an diesem Freitag, an diesem Tag, jemand meinen Platz am Kreuz eingenommen hat und stellvertretend für mich gestorben ist. Und deswegen ist Karfreitag nicht nur der Tag zum Trauern und zum Mitleiden für Jesus. Karfreitag ist der Tag, der für uns ein guter Tag ist, weil Gott uns befreit von unserer Schuld. Jesus Christus ist alternativlos, so hätte Angela Merkel gesagt, alternativlos. Er ist der einzige Weg zu Gott, sagt die Bibel. Es gibt keinen Namen unter dem Himmel, in dem wir selig werden können, sagt die Apostelgeschichte. Jesus ist der Einzige, der für uns gekommen ist, um uns zu retten. Und diesen Jesus wollen wir jetzt gemeinsam anbeten und ihm zusprechen, du bist der Einzige. Danke für das, was du für uns getan hast. Dich wollen wir erheben, dich wollen wir loben, dich wollen wir ehren und dir danken für Karfreitag, für Good Friday. Gott sei Dank. Amen.